Ausgesprochen alt, der antike Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
Hallo aus Wien.
Und Servus aus Osnabrück und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen alt, der antike Podcast. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
Und ich bin Archäologin und der Max, der ist Numismatiker. Und wir beide sind so sehr von der Antike fasziniert, dass wir uns immer mal wieder treffen und darüber sprechen. Und heute haben wir richtig großes Glück, denn Max und ich, wir sind nicht allein.
Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, einen guten Freund wieder in diesen Podcast zu bekommen. Hallo Julian.
Dann in dem Sinne, grüezi aus Hamburg.
Ja, musst du nicht eigentlich Moin Moin sagen inzwischen?
Ja, das stimmt, das höre ich ständig, Moin Moin, aber ich bin jetzt erst seit ganz kurzem in Hamburg und soweit habe ich mich noch nicht integriert, offensichtlich.
Wow.
Die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts kennen dich schon als einen unserer Lieblingsgäste. Du bist aber ja nicht mehr in Wien, wir wissen, du bist in Hamburg, du hast nämlich deine Masterarbeit abgeschlossen und jetzt an der Uni Hamburg eine Stelle angetreten.
Herzlichen Glückwunsch zu beiden, nämlich auch zur grandiosen Masterarbeit, wo wir beide das Glück hatten, ein bisschen reinschnuppern zu dürfen.
Oh ja.
Und aber auch herzlichen Glückwunsch zu der Stelle in Hamburg, richtig coole Sache.
Ja, vielen, vielen Dank. Erst einmal, dass ihr überhaupt euch die Zeit genommen habt, meine Arbeit zu lesen, das war ja auch am Schluss dann eher eine Hauruck-Aktion. Ja, und ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich jetzt in Hamburg bin, dass das mit dieser Stelle geklappt hat. Das ging alles irgendwie sehr, sehr schnell und ja, die Arbeit musste dann schnell eingereicht werden, damit die Bewertung auch terminlich dann hinkommt. Und ja, zum 1. April habe ich dann hier angefangen.
Mich persönlich freut das natürlich super, weil Osnabrück und Hamburg ist ja verhältnismäßig nahe. Und da habe ich jetzt wirklich mal die Chance, wieder meine Freunde aus Wien, zumindest einen davon, persönlich zu sehen. Ich freue mich schon, wenn ich dich besuchen komme.
Auf jeden Fall, da habe ich mich dir also sehr angenähert, geografisch. Das freut mich auch sehr, weil ich war noch nie in Osnabrück und ich würde dich gerne mal besuchen kommen.
Dann komm vorbei.
Du in Hamburg, auch wenn du noch nicht Moin Moin sagen kannst, du bist ja wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Alte Geschichte.
Genau, also ich bin Assistent quasi und Doktorand jetzt am Fachbereich und Arbeitsbereich für Alte Geschichte der Uni Hamburg. Wir haben leider nicht das Glück wie in Wien, dass wir ein eigenes Institut sind für Alte Geschichte, sondern wir sind Teil des Fachbereichs Geschichte und da eben quasi am Arbeitsbereich für Alte Geschichte habe ich jetzt eine Stelle.
Und du gibst doch auch dieses Semester dein erstes Pro-Seminar und das hat doch auch schon begonnen, oder? Du hast uns schon ganz aufgeregt und gespannt davon erzählt.
Ja, genau. Das war quasi mein Sprung ins kalte Wasser. Einerseits natürlich in Corona-Zeiten umzuziehen, über Landesgrenzen hinweg, war schon mal eine Herausforderung. Aber ja, in meinem allerersten Semester jetzt hier in Hamburg habe ich das Glück und auch die Pflicht, gleich unterrichten zu dürfen. Und ja, wir sind jetzt in der 4. Woche des Semesters und ich muss sagen, ich habe schon sehr viel Spaß gehabt jetzt beim Einstieg und habe schon super viel lernen können und bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Na, deine Studis haben sich ja auch viel gelernt, aber worüber ist denn eigentlich dein Proseminar?
Ja, das Thema für das Proseminar musste ich ziemlich schnell eigentlich aus dem Hut zaubern, weil ich das für das Bewerbungsgespräch schon vorstellen musste. Und ich habe mich dann entschieden oder auch gefragt, wie kann man die Antike so ein bisschen näher bringen? Gerade für Studierende, die jetzt ganz am Anfang stehen, die vielleicht noch gar nichts in der alten Geschichte gemacht haben, wie kann man das quasi so ein bisschen vermitteln und auch erfahrbar machen? Und dann ist mir die Alltagsgeschichte so immer konkreter in den Sinn gekommen, dass man also ein Proseminar machen könnte zur Alltagsgeschichte, also zur Geschichte des Alltagslebens in der Antike, wie die Menschen eben gelebt haben, wie deren Lebensverhältnisse waren und was sie so beschäftigt hat in ihrem Alltagsleben.
Super faszinierend. Das ist halt ein Thema, damit kann, glaube ich, jede Person was anfangen. Und wir haben uns das jetzt auch gleich als Aufhänger genommen für die heutige Folge, die wir mit dir machen. Wir wollen dich nämlich ein bisschen befragen oder von dir uns ein bisschen erzählen lassen, was es denn so mit der Familie zu tun hat. Wenn wir schon von Alltag sprechen, ist ja, glaube ich, das Alltäglichste für die meisten von uns Familie und Familienbande, dass man sich irgendwie auf seine Familie verlassen kann. Und darüber wollen wir heute mit dir reden, beziehungsweise da wollen wir von dir heute ganz, ganz viel erfahren.
Ja, ganz richtig. Du hast da quasi das Wichtige schon gesagt. Der Alltag findet ja in erster Linie in der Familie statt. Das ist ja heute noch so. Man wird in eine Familie hineingeboren Und man wächst in einer Familie auf, in Familienumständen ganz unterschiedlicher Art. Und das ist eben ganz spannend, weil man da dann auch immer den Bezug zu heute schlagen kann, zu eigenen Erfahrungen im Alltagsleben und im Familienleben und eben das vergleichen kann, wie das in der Antike war. Und wenn man sich mal das Konzept von Familie so ein bisschen abstrakt angucken will, dann ist das Wichtigste oder der erste Schritt, dass man mal schaut, welches Wort in der Antike eigentlich für Familie so gebräuchlich war. Durch den Familienbegriff bin ich aufs Thema des heutigen Podcasts gekommen. Und zwar eben gab es in der Antike, in der griechischen Antike, dieses Wort in der Bedeutung, wie wir es erwarten würden, nicht, sondern es gab den Oikos. Und der Oikos, das ist ein Wort mit unglaublich reichen Bedeutungsinhalten. Wenn man dieses Wort einmal in einem guten Wörterbuch nachschlägt, dann steht an erster Stelle das Haus.
Gut, das Haus ist jetzt ja erstmal nicht die Familie.
Das stimmt. Das Haus ist in erster Linie das Wohnhaus. Im Sinne von der Ort, wo man lebt. Das kommt auch vom griechischen Wort oikeo, also vom Verb wohnen, siedeln und hausen. Davon hat sich eben dann das Wort oikos oder oikia abgeleitet. Das ist mal eine Bedeutung, die in den Quellen unglaublich viel vorkommt. Die nächste Bedeutung ist auch ein Raum innerhalb des Hauses, also ein Abschnitt im Haus. Davon hat sich dann auch das sogenannte Oikos-Haus herausgebildet in der archäologischen Forschung, also quasi ein Haus mit diesem zentralen Raum, wo auch der Herd steht und der quasi im Vergleich jetzt zum Andron, zu diesem eher öffentlich geprägten oder halb öffentlich geprägten Raum, dann wirklich privat ist für die Familie, wo das Herdfeuer brennt und wo quasi der Kern der Familie ist. Wir haben also zwei Bedeutungen, die ganz klar auf das Haus im heutigen Sinne bezogen sind. Und dann gibt es eine Bedeutung, die eher auf den Haushalt abzielt. Das heißt, das Hausinventar auch mit einbezieht und alles, was im weiteren Sinne zum Haus gehört. Also auch das Gerät, das Inventar, die Möbel in unserem Sinne, das gehört auch zu diesem Konzept des Oikos. Und als nächstes dann eben die Familie, also der Personenverband, der das Haus bewohnt, quasi die Hausgemeinschaft, auch in unserem Sinne. Und genau diese Familie, diese Personenstruktur wird eben auch unter diesem Begriff Oikos verstanden.
Primär geht es quasi darum, dass es das Haus ist und alles, was da drin ist, sei es jetzt Räume, sei es alles, was ich an Möbeln besitze, aber auch alle Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, die ich habe, egal wie quasi die Verwandtschaftsverhältnisse sind, ist halt alles quasi irgendwo das Oikos-Konzept, also alles, was in dem Haus ist.
Ganz richtig, das ist quasi auch der große Unterschied zur heutigen Familie, weil wenn wir an Familie denken, dann sind das meistens die leiblichen Verwandten, die Geschwister, die Eltern und that's it in der Regel, also zumindest in unseren nordeuropäischen Verhältnissen, wohingegen natürlich das Haus schon auch einen wichtigen Aspekt bildet, aber in unserem Familienverständnis ist dieser Personenverband sehr stark im Zentrum und diese quasi einseitige Sicht auf die Familie, die gab es in der Antike eben nicht, sondern da war das ganze Haus, das Inventar und das Land, was dazugehört, war da auch mit dabei in diesem Konzept.
Das heißt eigentlich ein viel, viel weiter gefasster Begriff, wenn ich überlege, dass auch die Möbel mit zur Familie gehören.
Das stimmt.
Und wie war das mit so Sklaven oder Bediensteten?
Genau, Sklaven und Bedienstete, die gehören auch zum Oikos, weil die eben zu diesem Personenverband mitgerechnet werden, ganz egal, ob da leibliche Blutsverwandtschaft quasi mit im Spiel ist oder ob die in freiwilliger oder in unfreiwilliger Weise halt im Oikos auch wohnen und arbeiten. Aber das ist dieses holistische Konzept, das hat mich schon einmal ziemlich fasziniert. Und ganz interessant ist jetzt, dass dieses Konzept vom Oikos auch schon ganz früh in den antiken Quellen vorkommen. Und die frühesten Quellen, die wir ja haben für die griechische Antike, das sind die Epen eben von Homer oder die Dichtungen von Hesiod. Und da habe ich zwei Stellen rausgesucht, die ich jetzt gerne ganz kurz vorlesen würde. Die erste Stelle ist aus der Odyssee von Homer, also aus den Irrfahrten des Odysseus. Und die Stelle findet zu einem Zeitpunkt statt, wo also Odysseus auf der Insel der Phaiaken angespült wird. Er ist also schiffbrüchig und schutzlos, nackt und also völlig vom Meer gepeitscht wird er da angespült, trifft da auf Nausikaa und ihre Begleiterinnen, Gefährtinnen. Sie ist also die Tochter des Königs der Phaiaken, die auf dieser Insel leben. Und da entsteht also ein Dialog quasi von diesem sehr verwilderten Robinson Crusoe-ähnlichen Odysseus und Nausikaa. Und in diesem Dialog wünscht Odysseus der Nausikaa eben, dass sie, und ich zitiere, er wünscht ihr Mann und Heim, und quasi gemeint ist Oikos im Griechischen, und bei allem edles, versöhnliches Denken. Darin liegt ja die Kraft. In versöhnlichem Denken den Haushalt klug überlegend zu führen für Mann und Weib. Das ist also der Wunsch quasi, den er Nausikaa, der unverheirateten jungen Dame, auf den Weg gibt. Und da ist jetzt schon dieses Oikos-Konzept eigentlich vertreten, indem also Mann und Heim, quasi Oikos, kombiniert werden mit der Frau eben als ein Oikos, als eine Familieneinheit.
Das heißt, wir haben das schon ganz, ganz früh in der griechischen Antike, dieses Konzept vom Oikos.
Das haben wir ganz, ganz früh und dann eben auch in unterschiedlichen Dichtungen. Also das zweite Beispiel wäre von Hesiod in seinen Ergai kai Hemerai, also in den Werken und Tagen. Ist auch ein ganz interessantes Werk, weil er da in Dichterform eigentlich beschreibt, wie man ein gutes Leben führen soll und mit ganz vielen Tipps für die Landwirtschaft, für das landwirtschaftliche Leben. Und da schreibt er eben auch, erst ein Haus und eine Frau, zum Ackern den Pflugstier. Und da wird also wieder das Haus, der Oikos, erwähnt, dann die Frau und der Acker mit dem Pflugstier. Und das alles quasi bildet das Konzept einer Familie, eines Auskommens, auch über mehrere Generationen hinweg.
Man braucht zum Glücklichsein also eigentlich nur einen Partner, eine Partnerin und ein bisschen, ein kleines Fleckchen Land, um es zu bewirtschaften. Und dann ist das eigentlich auch schon erledigt.
Und ein Flugstier.
Ja, ganz richtig.
Ja, der Flugstier. Ja, ja, genau.
Interessant ist eben, dass man in diesen frühen Quellen diesen sehr stark bäuerlichen Charakter greifen kann. Also der Oikos war nicht, wie in unserem Sinne, jetzt vielleicht irgendwie eine Mietswohnung in einer Großstadt, sondern das war primär ein Landgut mit einem Haus, mit einem Acker und mit einem Personenverband, der sich eben um all das kümmert. Und das Interessante ist eben, dass in diesem Oikos-Konzept auch die Subsistenzwirtschaft, also die selbstständige Ernährung des Oikos, gewährleistet werden soll. Das ist also das Ideal, dass man mit dem eigenen Pflug, mit dem Pflugstier und mit den Bediensteten und all den Früchten, die durch das Land entstehen, dass man damit also die Familie ernähren kann.
Geht es da wirklich nur um die eigene Ernährung oder auch um das Anhäufen von Reichtum? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass quasi das Land, das ich bewirtschafte, nur dafür ausreicht, dass ich und meine Familie überleben oder quasi, dass mein Oikos halt einfach am Leben bleibt, ist ja das Ganze, wenn man das aus sehr moderner Perspektive sieht, ja eigentlich sehr abgeschlossenes Leben. Also es verändert sich ja nicht mehr viel. Es geht nur darum, dass ich quasi die ganze Zeit am Leben bleibe, aber es gibt jetzt keinen Reichtum anhäufen oder sowas.
Das ist ganz, ganz interessant, weil der Oikos darauf ausgelegt war, sich selber zu reproduzieren. Das heißt, das Ziel des Oikos war primär, dass er nicht ausstirbt, sondern dass man Nachkommen hat, die den Oikos dann übernehmen können und dass quasi dieser Personenbestand gesichert wird. Natürlich gab es da ganz viele verschiedene Oikoi, also vom Kleinbauern, der wirklich vielleicht schwer durchs Leben kam und auch von Missernten geplagt war, bis hin zum Großbauern, der vielleicht 50 bis 100 Sklaven beschäftigen konnte auf seinem Oikos und da natürlich einen sehr großen Gewinn dann auch aus diesem Oikos ziehen konnte. Aber das Interessante an diesem Oikos-Konzept ist eben, dass egal auf welcher Stufe wirtschaftlich wir uns befinden, das Konzept ist dasselbe. Also man hat einen Landbesitz, man hat ein Haus und einen Personenverband und der ist dafür da, dass man sich selber ernährt, sich selber am Leben hält und natürlich, wenn man Überschüsse hat, dann kann man die verkaufen auf dem Markt. Natürlich muss man auch Dinge einkaufen, gerade irgendwelche Werkzeuge oder sonstige Produktionen, die man nicht selber leisten kann. Aber die Idee ist, dass grundsätzlich die Unabhängigkeit gewährleistet werden soll. Und das geht eben durch die Epochen hindurch und auch durch die sozialen Schichten. Also das Ziel war schon, Landbesitz zu haben und auch genug zu haben, um zu überleben. Das war quasi das Ziel.
Das führt uns ganz woanders hin, aber eine Frage, die sich jetzt mir aufdrängt: Wie ist es dann mit dem Erben oder dem Vererben, wenn ein Oikos jetzt aus mehr als einem Kind besteht, das auch Kindersterblichkeit überlebt, hoffentlich, wird der Oikos dann nicht immer kleiner? Also der Landbesitz, der zum Oikos gehört, immer kleiner?
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der natürlich auch gleichzeitig ein Problem war. Das Ziel, eben wie schon gesagt, war, dass man den Oikos am Leben erhält und dass aus der Ehe, die eben aus Mann und Frau, aus einer rechtmäßigen Ehe besteht, dass also aus diesem Ehepaar rechtmäßige Kinder gezeugt werden und entstehen. Und diese Kinder sollten im Idealfall den Oikos übernehmen. Das Ziel war also, dass man einen männlichen Nachkommen zeugt, der dann auch berechtigt war, diesen Oikos zu übernehmen und weiterzuführen. Und da kommen wir in eine rechtliche Diskussion, die für die heutigen Verhältnisse vielleicht sehr, sehr altmodisch und ja, und auch ein bisschen befremdlich sind. Aber einen Oikos erben konnte man nur als Mann. Das heißt, Frauen waren grundsätzlich dem Mann im Oikos hierarchisch unterlegen, auch rechtlich gesehen benachteiligt. Sie konnten den Oikos nicht übernehmen, auch wenn zum Beispiel der Vater stirbt, konnte die Frau den Oikos nicht selber weiterführen, sondern sie musste neu verheiratet werden. Und auch die Töchter waren nicht berechtigt zum Erbe. Das heißt, die männlichen Nachkommen wurden grundsätzlich bevorzugt, weil sie legitime Erben waren und dadurch quasi sicherstellen konnten, dass der Oikos weitergeführt werden kann. Das Problem ist natürlich, wenn man zu viele Kinder hat, dann teilt sich ja dieses Landgut, das man hat, immer mehr auf und es bleibt schlussendlich weniger für die einzelne Person übrig. Und da kann ich eine weitere Stelle von Demosthenes in einer Rede zitieren, wo es genau um dieses Prinzip geht. Also ich habe Söhne und die Söhne kriegen ihren Anteil von meinem Oikos. Und da kann ich wieder zitieren. Buselos, ihr Richtermänner, entstammte dem Demos Oe und ihm wurden 5 Söhne geboren. Hagnias und Eubulides, Stratios und Habron und Kleokritos. Und all diese Söhne des Buselos wurden erwachsen und ihr Vater, Buselos, teilte seinen Besitz unter ihnen gut und gerecht auf, wie es sich gehörte. Und als sie den Besitz unter sich aufgeteilt hatten, heiratete jeder von ihnen eine Frau gemäß den Gesetzen und sie hatten Söhne und Enkel und so sind 5 Haushalte, Oikoi, aus einem einzigen Oikos, des Buselos, entstanden. Und so gingen sie auseinander, ein jeder hatte sein eigenes Zuhause und zeugte eigene Nachkommen. Da haben wir also genau das Prinzip, dass der Oikos aufgeteilt wird in verschiedene Generationen dann. Und wenn man natürlich genug Besitz hatte, war das kein Problem, weil man dann auch das Überleben gesichert hatte. Das Problem ist nur, wenn man zu wenig hatte natürlich. Und da hat sich in der Antike auch eine brutale Praxis dann entwickelt, dass man beispielsweise Kinder aussetzen konnte. Also wenn man wusste, ich habe nur einen kleinen Oikos, ich kann nur 3-4 Personen ernähren insgesamt, dann hat man bei allzu großem Kinderreichtum auch eben zu drastischen Maßnahmen greifen müssen und beispielsweise dann Kinder ausgesetzt.
Weil es sonst einfach nicht die Möglichkeit gegeben hätte, diesen Oikos später zu vererben, weil man ihn einfach, weil es zu viele männliche Nachfahren gegeben hätte.
Genau, weil die Ernährung einerseits nicht gewährleistet war und andererseits eben auch bei der Teilung Probleme entstanden sind. Und schon in der Archaik hat diese Erbteilung ein großes Problem erzeugt, dass man also in Schuldknechtschaft verfallen ist, dass also sobald man in große Not geriet, man sich dann zum Beispiel Saatgut ausleihen musste und dass man dann in so ein Abhängigkeitsverhältnis geriet. Und dieses Problem hat man eben mit der Abschaffung der Schuldknechtschaft beispielsweise durch die Gesetze Solons zu lösen versucht und generell war das Bestreben eben schon so, dass man nicht zu viele Nachkommen hat, aber dass die, die da sind, auch wirklich überleben und dann schlussendlich den Oikos übernehmen können.
Mhm. Aber jetzt zum Beispiel der Busenos, den du eben zitiert hast, der hatte ja offenbar Glück mit seinen 5 Söhnen und konnte am Ende seinen Besitz unter ihnen gut und gerecht aufteilen. Das hat alles super funktioniert. Aber was wäre denn jetzt, wenn er 5 Töchter gehabt hätte?
Wenn der 5 Töchter gehabt hätte, dann hätte er einen Sohn adoptieren müssen. Weil die Töchter, eben wie schon erwähnt, die waren nicht berechtigt, rechtlich gesehen nicht in der Lage, diesen Oikos zu übernehmen. Also es brauchte immer einen Mann an der Spitze von einem Oikos, einen Kyrios. Und die Frauen, die da aus dieser Ehe entstanden, also diese 5 Töchter, die wären dann verheiratet worden mit 5 Männern und die wären dann in den Oikos dieser Männer überführt worden und hätten den Oikos des Vaters verlassen. Und der Vater wäre dann vor die Wahl gestellt worden, ja, was macht er? Entweder er heiratet neu, also heiratet eine andere Frau und versucht mit der Kinder zu kriegen. Das war übrigens auch ein legitimer Scheidungsgrund, also Kinderlosigkeit. Das klingt aus heutiger Perspektive auch sehr hart, aber das zeigt uns einfach, wie viel an dieser Erhaltung des Oikos gelegen war. Er konnte also neu heiraten oder er konnte auch jemanden adoptieren, der dann seinen Oikos übernimmt, sei das jetzt vielleicht ein Neffe oder sonst irgendjemand aus der näheren Familie, sodass quasi sein Oikos einfach weiter bestehen konnte.
Aber dass quasi seine 5 hypothetischen Töchter jeweils verheiratet sind und die Männer quasi den Oikos übernehmen, das war nicht möglich.
Das war nicht möglich, weil diese Männer quasi von ihren Vätern dann den Oikos gekriegt haben. Also Frauen eben waren nicht berechtigt, diesen Besitz mitzunehmen oder zu haben. Sie haben natürlich eine Mitgift gekriegt für die Hochzeit und waren also schon, es war schon auch ein Geben und Nehmen bei so einer Heirat, aber das Prinzip vom Oikos hat nur funktioniert, dass also ein Mann den übernimmt. Und dieser Mann musste halt entweder aus einer legitimen Ehe stammen oder dann musste er adoptiert werden.
Legitime Ehe meint einfach eine Ehe aus 2 freien Bürgern.
Genau, und nicht unehelich gezeugt, also nicht durch Vergewaltigung oder durch Fremdgehen, durch Affären. Das hätte quasi die legitime Nachfolge im Oikos stark in Frage gestellt. Also es musste quasi, dass die korrekte und rechtmäßig geschlossene Ehe, nur die konnte legitime Nachfolger für den Oikos eben erzeugen.
Wenn ich mich jetzt aus Kinderlosigkeit scheiden lassen konnte von meiner Partnerin, was passiert dann mit dem abgesonderten Partner? Ich meine, die sind ja dann quasi oikoslos.
Die Frauen, die mussten wieder neu versorgt werden. Die konnten also nicht einfach irgendwie, wurden nicht auf die Straße gestellt, sondern man hat dann beispielsweise versucht, sie mit dem Bruder zu verheiraten oder mit dem Cousin. Das heißt, man hat schon versucht, die Ehen wieder neu zusammenzubringen, aber das zeigt auch, dass so eine Ehe auch nicht unbedingt von Liebe geprägt war, sondern von ganz strategischen Entscheidungen. Also wenn du wirklich keine Kinder bekommen hast als Paar und man dann sich scheiden ließ und neu geheiratet hat, dann war da primär das Ziel, dass man Nachkommen kriegt und nicht, weil man jetzt seine Frau vielleicht nicht mehr geliebt hat. Klar, man konnte das auch umgehen, indem man eben dann adoptieren konnte, aber in der Regel war es schon so, eben, dass Scheidungen so legitim waren durch Kinderlosigkeit.
Ich finde es aber richtig cool, dass jetzt in dem Fall, wenn es keine männlichen Nachkommen gibt, das nicht primär Schuld der Frau war, wie man das vielleicht aus anderen Epochen oder Gegenden kennt, dass grundsätzlich immer an allem die Frauen schuld sind, sondern dass man die Frau quasi versucht, neu zu verheiraten und einfach schaut, hey, vielleicht ist es in einer anderen Ehe einfach besser. Vielleicht, wenn ich jetzt das mit meinem Bruder, mit meinem Cousin oder was verheirate, meine Ex-Frau, vielleicht können die ja gemeinsam Söhne zeugen. Finde ich eigentlich ein sehr schönes Prinzip, dass man nicht sagt, hey, die Frau ist schuld.
Ja, das ist wirklich ein schöner Gedanke und gleichzeitig zeigt uns das auch, dass dieses Oikos-Prinzip halt sehr, sehr stark einen sozialen Rückhalt gebildet hat. Also man konnte irgendwie den Oikos wechseln, die Oikoi entstanden immer wieder neu und der Oikos war eben auch ein Rückhalt. Also wenn sich beispielsweise eine Frau auch scheiden ließ, kehrte sie zurück in den Oikos des Vaters und konnte von da an dann neu verheiratet werden. Das klingt für die heutigen Ohren ein bisschen nach Menschenhandel und Rumgeschiebe von Frauen, die da quasi nicht sonderlich viel zu entscheiden hatten. Das war wahrscheinlich auch die harte Realität, also dass Ehen auch eben ausgemacht waren, dass das strategische Entscheidungen waren, aber insgesamt war dieses Ökosystem doch sehr stabil, dass man also immer wieder Wege fand, um eben die Familie zu erhalten, um Nachkommen zu kriegen und um den Besitz in der Familie so weiterzugeben.
Ja, spannend.
Wir können vielleicht noch zu einer anderen Personengruppe kommen, die ebenfalls im Oikos gewohnt hat. Das waren eben die Sklaven. Habt ihr schon angesprochen, also die Sklaverei war natürlich weit verbreitet, das können wir uns heute auch kaum mehr vorstellen, aber das war auch eine traurige Realität. Und die Sklaven, die wurden nicht wirklich als Menschen angesehen. Also das Wort für Sklave oder ein Wort für Sklave war eben to andrapodon, also der Menschenfüßler, auch neutral, also nicht männlich oder weiblich, sondern neutral, der Menschenfüßler. Und das zeigt schon, dass das Konzept der Sklaven eben dasjenige war, dass die Sklaven wie eine Sache behandelt werden und deshalb auch in einem Haushalt quasi wie eine Sache zu behandeln waren, wie jetzt ein Ochse oder eben ein Gegenstand im Haus. Nichtsdestotrotz muss man sich nicht nordamerikanische Verhältnisse vorstellen, wo also Sklaven auf irgendwelchen Feldern ausgepeitscht werden und also zu Tode gequält werden. Das gab es sicherlich auch, aber Sklaven waren auch sehr gut integriert in den Oikos. Die hatten wichtige Funktionen in der Erziehung von Kindern, auf der Feldarbeit und generell war das also, wenn man einen Sklave zu Tode schindet, dann schießt man quasi ein Eigentor, weil der Sklave weg ist, man hat die Arbeitskraft weniger, man musste sich einen neuen Sklaven kaufen und insofern verstehe ich die Sklaverei im Oikos eher so, als wären das Hausgenossen, also auch Mitglieder der Familie, die quasi nicht erbberechtigt waren und natürlich rechtlich stark unterlegen, aber trotzdem waren das Mitglieder, die integriert waren und zu denen man auch eine Beziehung aufbauen konnte, die jetzt nicht per se immer brutal behandelt werden mussten.
Mhm. Also ich meine, es sind ja dann super gering geschätzte Mitbewohner eigentlich. Die sind halt irgendwie da, aber man nimmt ihnen trotzdem alle Rechte auf Selbstbestimmung.
Das stimmt. Die waren rechtlich gesehen natürlich keine Menschen, sondern Gegenstände, Dinge. Aber dennoch würde ich sagen, wenn man einen Oikos eben gut und klug führt, so wie das bei Homer in der Odyssee erwähnt wird, dann ist das eben keine Gewaltherrschaft, sondern dann versucht man, das jeden dazu zu bringen, das Beste zu leisten und jeden auch zu integrieren und jeden auch zu versorgen. Also man muss sich natürlich auch bewusst sein, viele Oikoi und viele Familien waren gar nicht in der Lage, überhaupt Sklaven zu halten, weil das einfach Menschen waren, die ernährt werden mussten und die versorgt werden mussten, damit sie überleben und damit sie auch eine ordentliche Arbeitsleistung vollbringen können. Und insofern war es also auch vielleicht aus heutiger Sicht Kinderarbeit, was auch eine Rolle spielt. Also, dass man die Kinder in den Oikos integrierte und dass man sie quasi auch als Bestandteil und als arbeitsleistende Person integrierte. Und insofern, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr kommt mir dieses Bild vom kleinen Bauernhof, wenn ich so an einen Oikos denke. Also nicht eine Mietswohnung in einer Großstadt, sondern dass das wirklich ein Bauernhof ist, wo die Landwirtschaft im Zentrum stand und jeder irgendwie mithilft, dass alles gut läuft, dass die Ernte eingebracht wird, dass die Versorgung gesichert wird. Und ja, dass auch die Nachfolge innerhalb der Familie irgendwie weitergeht. Das ist ja in ländlichen Gebieten heute noch der Fall, dass man jetzt nicht in einem Großbetrieb irgendwie arbeitet, dass das schon noch sehr stark so familiär geprägt ist. Und da spielen eben Sklaven natürlich eine Rolle, aber auch die ganze Familie war da eingebunden in dieses Familienunternehmen.
Und dass es auch einfach sehr, sehr zentral ist oder von einer hohen Relevanz, in was für einen Oikos du reingeboren wirst, eben weil das ja mitbestimmt, wo du von Anfang an mithelfen musst.
Was ich mich dann frage, wenn man halt jetzt eben vom Oikos als kleinen Bauernhof denkt, es gibt doch in der Antike auch Städte. Also halt nicht jeder Mensch arbeitet auf einem Bauernhof in der Antike.
Das bringt mich zum nächsten Zitat. Und zwar, wenn man sich diese Oikoi im politischen System eben einer Siedlung vorstellt, da gibt es eine sehr zentrale Stelle bei Aristoteles, also dem Universalgelehrten aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, eben ein ein Schüler von Platon und also unglaublich gelehrt, hat ganz viel geschrieben. Und in seinem Werk Politica, also Politik, analysiert er eben die Verfassungen von 158 griechischen Poleis, vergleicht die miteinander und zeichnet da eben die Grundzüge des menschlichen Zusammenlebens zusammen. Und da nimmt natürlich der Oikos auch einen wichtigen Bestandteil ein. Und ich kann jetzt da wieder eine Stelle zitieren. Die Gemeinschaft, die in Übereinstimmung mit der Natur zur Befriedigung der Alltagsbedürfnisse gebildet ist, ist der Haushalt, auf Griechisch Oikos. Die erste Gemeinschaft, die aus mehreren Haushalten, Oikoi, besteht und nicht nur um der Dinge des täglichen Bedarfs willen gebildet wurde, ist ein Dorf. Das heißt, er nimmt also den Oikos als kleinste Einheit, als Familieneinheit, und wenn die sich zusammenschließt in ein größeres Gebilde, dann sind wir beim Dorf. Und wenn dieses Dorf dann natürlich noch größer wird, wie das eben in Athen oder andernorts der Fall war, dann hat man eine Polis, eine Stadt. Dennoch besteht die Stadt aus kleinen Oikoi, die quasi den Kernbestand ausmachen. Und du hast völlig richtig gesagt, in einer Großstadt wie Athen hat ja nicht jeder Landbesitz und nicht jeder ist Bauer. Insgesamt muss man dennoch sagen, dass die Gesellschaft sehr stark von der Landwirtschaft abhängig war, also in allen vormodernen Gesellschaften, dass es also keine große Industrie gab, wo man wie heute quasi maschinell eine riesige Zahl an Personen ernähren kann, und aber gar nicht so viele in der Landwirtschaft tätig sein müssen. Das heißt also, die landwirtschaftliche Produktion stand dennoch im Vordergrund, aber es haben sich natürlich auch spezialisierte Berufe innerhalb dieser Städte herausgebildet, sodass man also auch als Schmied, als Töpfer, als Lebensmittelhändler etc. auskommen konnte und seinen Unterhalt verdienen konnte. Aber interessant ist nun, dass diese Oikos-Struktur auch in diesem Kontext funktioniert. Das heißt, auch ein Schmied, der seine Familie durch seine Produktion ernährt, auch er war ein Kyrios in seiner Familie. Und der Herr, der dann vielleicht seinen Betrieb weitergab an den Sohn oder sein Auskommen dann reproduzieren wollte für die nächste Generation. Und auch er war quasi der Vormund seiner Frau. Und so war quasi prinzipiell dieses Oikos-Konzept in ganz unterschiedlichen Kontexten anwendbar. Aber im Kern schon von ganz früh an, von den frühesten Quellen, war schon die landwirtschaftliche Struktur vorherrschend.
Das bedeutet, der Schmied oder der Töpfer würde dann einfach seinen Betrieb an die Söhne weitervererben, um den Oikos zu sichern.
Ja, der würde versuchen, eben sein Auskommen seinem Sohn, seinen Söhnen weiterzugeben. Und genau, da ist natürlich dann auch die Frage, was macht einer, wenn er dann zu viele Kinder hat? Also wie kommen die dann aus?
Okay, wir haben also jetzt den töpfernden Vater, wir haben den landwirtschaftlichen Vater, der das an seine 1 bis x Söhne weitergibt. Was passiert jetzt mit dem jetzt alternden Vater und seiner hoffentlich noch lebenden Partnerin? Wie gehen die damit um? Gehen die ins Altersheim? Wie werden die weiterversorgt? Wie viele Generationen umfasst ein Oikos?
Der Oikos war natürlich durch die Familie auch ein Sozialverbund von Menschen. Das heißt, die Generationen lebten auch zusammen. Wenn ein Mann also nicht mehr in der Lage war, seinen Oikos zu führen, durch das Alter oder durch andere Faktoren, dann wurde er eben übergeben zum Sohn. Und der hatte dann aber die Aufgabe, die Eltern quasi zu ernähren und für deren Auskommen, auch für eine ordentliche Bestattung zu sorgen. Und das war quasi auch die Pflicht, wenn man so einen Oikos übernimmt. Grundsätzlich muss man halt sagen, dass die Gesellschaft sehr jung war insgesamt. Also nicht wie heute, wo die Lebenserwartung irgendwie bei zwischen 70 und 80 Jahren ist, so im Durchschnitt, sondern die Gesellschaft war sehr jung, weil die jungen Menschen proportional halt in der Überzahl waren. Die sind dann auch früher gestorben natürlich an Krankheiten im Krieg oder in sonstigen Infektionen etc. Das heißt, die Sterblichkeit in den jungen Jahren war sehr hoch. Wenn man aber mal ein gewisses Alter erreicht hat, dann konnte man durchaus alt werden und dann konnte man darauf zählen, wenn man eben einen funktionierenden Oikos hat und den klug führt, dass man dann auch im Alter das Auskommen hat. Und so war eigentlich dieses Oikos-System auch Altersvorsorge und darin liegt auch ein Sinn, dass man überhaupt Kinder kriegen wollte, weil man eben natürlich auch das Auskommen sichern wollte und sich sozial und auch wirtschaftlich absichern konnte durch die Kinder, sofern man denn überhaupt alt wurde, was zu hoffen war natürlich.
Gut, also im Prinzip das, was wir jetzt heute auf das Renten- und Pensionssystem umgelagert haben, dass wir als Gesellschaft möglichst viele Kinder brauchen, die unser Wirtschaftssystem am Laufen halten, um in die Pensionskasse einzuzahlen, ist das halt einfach auf einer kleineren Ebene, dass man sich seine Pensionskasse wirklich persönlich heranerzielt sozusagen.
Es war quasi alles privat geregelt von der Altersvorsorge.
Privatversichert.
Genau, alles privatversichert.
Um das vielleicht noch einmal zusammenzufassen, dieser Oikos ist eine riesengroße soziale Gruppierung. Da sind die Eltern drin, die Kinder, aber eben auch Sklaven und Bedienstete. Die Großeltern sind vielleicht noch dabei. Aber es hat ja auch diese politische Komponente, meintest du, oder?
Ja, richtig. Das heißt, wir haben diesen großen Personenverband, der je nach Sozialstruktur und Einkommen und Wirtschaftskraft natürlich unterschiedlich ausgeprägt sein konnte, aber im Prinzip eben hat man den Kyrios an der obersten Stelle, der Hausherr, der auch über die Verfügungsgewalt der Familie verfügte und der das rechtliche Oberhaupt war. Dann hatte man die leibliche Familie, dann die ganzen Bediensteten, die man sich vielleicht leisten konnte, die Sklaven etc. und auch noch die Eltern, sofern sie denn noch lebten. Und dieser Kosmos war quasi ja eine im Idealfall selbstständige Einheit, die sich auch selber versorgte. Und eben wie Aristoteles ganz schön beschreibt, die Vielzahl dieser Oikoi, dieser kleinen Personenverbände, die macht dann eben die Polis aus. Aber der Bezug, der persönliche Bezug im Alltagsleben, der war wahrscheinlich viel stärker zum Oikos als jetzt zur gesamten Polis, weil man quasi im Oikos lebte. Da waren die Bezugspersonen, da ist man aufgewachsen, da hat man seine ersten Erfahrungen gesammelt und seine Kindheit verbracht. Und dieser Bezug, der blieb eigentlich bestehen, noch viel stärker, wie das heute ist. Also wir können uns drei als Beispiel nehmen. Wir sind irgendwie an einem Ort aufgewachsen und jetzt leben wir alle in einem völlig anderen Land, in einem anderen Kontext und verbringen unser Leben jetzt nicht zu Hause, bei den Eltern, auf dem Bauernhof oder in einem kleinen Familienunternehmen. Und insofern ist das schon ein starker Kontrast, dass dieser Familienverband und diese Familienstruktur durch den Oikos einfach so gestärkt war durch diesen Willen, dass man den weitergibt in die nächste Generation und dass der also auf keinen Fall aufgelöst werden sollte, als dass das heute der Fall ist, wenn man sich die Familienverhältnisse und auch die Bezüge zur Familie so anguckt.
Was mich jetzt noch ein bisschen interessiert, Oikos ist ja ein wunderschönes griechisches Wort, das uns aber im Deutschen ja doch auch immer wieder in abgewandelter Form begegnet. Das ist ja doch auch eine, ja, fast zu einer Vorsilbe geworden für ganz, ganz viele Begriffe. Alles, was Öko ist.
Ganz richtig. Also die wohl populärsten oder bekanntesten Begriffe sind also Ökonomie, eben die Wirtschaft oder Hauswirtschaft eigentlich wörtlich übersetzt. Also da ist natürlich bei Öko auch der Oikos mit dabei. Oder auch die Ökologie, auch da spielt dieser Begriff mit rein. Und das ist eben interessant, dass gerade bei Ökonomie, dass also die Hauswirtschaft beim Haus beginnt. Also bei der kleinsten Einheit, die man als Person irgendwie managt, wo man eben auch natürlich das Einkommen sichern muss und die Finanzen irgendwie auf die Reihe kriegen muss und auch Personen beschäftigt etc. Da im Kleinen beginnt das quasi und wenn man das dann hochrechnet auf größere Personenverbände, eben Großstädte und sogar Länder, dann ist also die Ökonomie ja heute noch etwas, was uns sehr stark prägt. Aber etymologisch ist da der Oikos als Konzept mit drin.
Das heißt, wenn wir jetzt in Zukunft an irgendwie ganz besondere Öko-Sachen denken und irgendwie nur noch Öko-Waschmittel und ökologisch hier und ökologisch das machen, was ja auch alles wunderbar ist.
Denken wir erstmal an den griechischen Oikos.
Den man auch pflegen muss, den man erhalten muss. Und das ist ja bei Ökoprodukten eigentlich auch im Vordergrund, dass man das bewahrt, was man hat. Und das haben ja die alten Griechen auch schon eindeutig gemacht.
Ah, top. Richtig schön, Julian, dass du uns ein bisschen was über die griechische Familie erzählt hast.
Über den griechischen Oikos, der sogar ein bisschen mehr als Familie ist.
Oh ja, richtig viel gelernt. Danke, Julian, dass du uns die Alltagsgeschichte ein bisschen näher bringst. Dass wir ein bisschen wegkommen von immer nur Münzen und Geld und große Bauwerke oder so, sondern dass wir uns auch quasi mal die kleinste soziale Einheit anschauen können. Dass es nicht immer nur um Staaten und Könige und Regenten geht, sondern auch einfach mal um den Großvater, die Großmutter und die Scheidungen zwischendurch.
Ja, sehr gerne. Das ist eben auch etwas, was mich fasziniert. Und wir haben jetzt also dieses Konzept vom Oikos kennengelernt, aber in diesem Oikos eben gibt es ja ganz viele Prozesse, die stattfinden. Heiraten, Scheiden, das haben wir schon angesprochen. Und das ganze Alltagsleben, Geburt, Tod etc., das fand alles in diesem Oikos statt. Und da kann man sicher dann auch wieder dran anknüpfen. Also wenn man dieses Oikos-Prinzip einmal so ein bisschen verstanden hat, dann hat man auch einen leichteren Zugang zu anderen Themen, die das Alltagsleben eben beschäftigten.
Und du sagst es so schön, daran kann man gut anknüpfen. Und wir wollen ja sogar daran anknüpfen. Wir wollen dich jetzt ja öfter und regelmäßig bei uns zu Gast haben und ja, noch mehr über die Alltagsgeschichte in der Antike lernen.
Ja, das würde mich sehr freuen, wenn wir uns öfter sehen. Ich bin ja jetzt hier auch top eingerichtet. Ich habe ein Mikro gekauft. Ich bin hier gut ausgestattet und dann können wir diese Tradition auch ein bisschen weiterführen. Das würde mich sehr freuen.
Ist in unser aller Sinne, sowohl für die Hörerinnen und Hörer, aber auch für uns persönlich, weil es einfach immer sehr, sehr schön ist, dass ich mich mit euch austauschen kann, dass ich von euch und mit euch lernen kann, dass wir uns gegenseitig tolle Geschichten aus der Antike erzählen können.
Es war mir wie immer ein Fest, Max und lieber Julian.
Vielen Dank euch beiden.
Hat mich voll gefreut. Wir hören uns bald wieder, liebe Leute, in diesem Sinne.
Danke euch, dass ihr uns zugehört habt. Danke euch, dass ihr uns vielleicht eine Bewertung auf iTunes schreibt. Danke, dass ihr uns so brav auf Instagram folgt. Und danke, dass ihr vielleicht mal unseren Patreon-Account auschecken wollt, weil den haben wir jetzt ganz neu. Wir haben da so ein paar laufende Kosten und vielleicht habt ihr Lust, uns mit einem kleinen Betrag zu unterstützen. Kein Muss, aber wir würden uns freuen.
Wir machen natürlich weiterhin Podcasts, es geht jetzt hier nicht ums große Geld, aber wer gerne irgendwie 1-2 Euro abtreten möchte für die Unterstützung der Websites, Kosten oder halt, dass Julian jetzt ein Mikrofon gekauft hat. In dem Sinne, Leute. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass uns die Treue hält. Aber jetzt können wir uns noch ein Feierabendbier und quatschen noch ein bisschen über nicht-antike Dinge.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.